SBS in deutscher Sprache.
Sie hören SBS Radio rund um Australien. Jetzt im Programm eine SBS-Panelrunde zum Thema Au-pairs, Tourist, Nanny oder billige Haushaltshilfe. Hierzu im Studio unsere Maria Schaller von SBS.
Schönen guten Abend.
Und zwei Au-pairs, Melanie Ocker, 18, vom Bodensee und Ilka Renneberg, 19, ebenfalls aus Baden-Württemberg. Guten Abend.
Hallo.
Guten Abend.
Melanie, Sie haben gerade eine Au-pair-Tätigkeit hinter sich in Perth und die war alles andere als positiv.
Ja, also erstmal, als ich dort angekommen bin, der erste Monat war ziemlich gut, da war noch alles sehr neu für mich und ich musste mich auch erstmal an die Kinder gewöhnen und ich musste auch auf ein kleines Kind aufpassen. Sie war erst 18 Monate alt und es war auch total neu für mich, also es war eine richtige Herausforderung. Dann nach 5-6 Wochen ungefähr hat die Mutter mir dann immer mehr Aufgaben gegeben, die ich im Haus zu tun hatte. Also ich musste die Kinderzimmer wirklich schrubben, nicht nur sozusagen aufräumen, sondern halt wirklich richtige Hausarbeit machen. Und es wurde einfach viel zu viel und einfach auch Tätigkeiten, die ein Au-pair normalerweise nicht machen sollte. Und außerdem musste ich auch an Wochenenden arbeiten, was so nicht ausgemacht war. Und das wurde auch nicht extra bezahlt. Und allgemein habe ich einfach in der Woche ungefähr, ich habe 7.30 Uhr morgens angefangen und bis 6.30 Uhr abends gearbeitet. In 4 Tagen waren das dann ungefähr so 45 Stunden. Und es war einfach viel zu viel.
Und haben Sie das einfach geschluckt oder haben Sie sich jemals beklagt darüber? Wie geht das?
Ich habe mich nach ungefähr 2 Monaten, habe ich was gesagt. Ich habe gesagt zu der Mutter halt, dass es mir einfach nicht gut geht hier und dass es mir nicht gefällt und ob wir vielleicht irgendwie was ändern können. Und dann meinte sie so, ja, wir können versuchen, irgendwie was zu ändern, aber es hat sich halt überhaupt nichts geändert. Dann habe ich beschlossen, dass ich nicht länger dort bleiben möchte. Und ich habe halt, ich war das 10. Au-pair dort und ich habe dann halt mit einem Au-pair geredet, die noch in Perth wohnt und sie hat zu mir gemeint, ja, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich jetzt gehen, weil als ich dort war, war das so nicht und die Familie an sich hat sich sehr verschlechtert in Bezug auf, wie sie das Au-pair behandelt und dann bin ich gegangen, also ich bin noch 2 Wochen lang dort geblieben, aber ich habe ihnen gesagt, dass ich gehen möchte.
Ja. Wie war das bei Ihnen, Ilka, oder ist es bei Ihnen?
So ein Gespräch mit der Familie, dass man sich nicht wohlfühlt oder dass eben Dinge nicht so ganz stimmen, das ist auf jeden Fall nicht einfach. Es ist ein großer Schritt, erstmal auf die zuzukommen und es ist kein schönes Gespräch, das man da führen wird. Bei mir ist es so gelaufen, ich war bisher in 2 Familien, bin jetzt in der 3. angekommen. In den 2 Familien kam das immer eher von den Familien aus, dass ich gehen sollte.
Ich finde ja sehr spannend, weil Melanie kurz gesagt hat, was ausgemacht war. Inwiefern hat man Ihnen beiden gesagt, das und das wird erwartet? In diesem Ausmaß habt ihr quasi für uns zu arbeiten. Wurde das vorher festgelegt, vielleicht sogar schriftlich oder überhaupt nicht? Und das meiste kam dann überraschend.
Ich bin mit einer Agentur hier nach Australien gekommen und war jetzt in 2 Familien durch die Agentur. Dadurch waren Stunden festgelegt und auch das Geld, das ich kriege. Und ich muss sagen, da haben die Familien sich im Gegensatz auch zu anderen dran gehalten. Wenn ich am Wochenende frei hatte, hatte ich auch frei. Ab und zu habe ich gebabysittet, aber das habe ich dann auch bezahlt bekommen. Also bei mir gab es da in dem Sinn keine Probleme, dass ich mehr arbeiten musste. Das Einzige war in der Familie, in der 2., wo ich war, das war in Western Australia. Da habe ich immer sehr, sehr früh anfangen müssen, weil die Eltern Schicht gearbeitet haben. Und für mich war das einfach kein richtiger Start, wenn die Eltern das Haus verlassen und ich dann aufstehen muss und nach den Kindern schauen muss, wenn sie schreien.
Um welche Uhrzeit?
Im Endeffekt haben die Eltern um 5.30 Uhr das Haus verlassen. Das hieß, die Kinder waren danach wach. Das hieß, ich musste anfangen.
Ein Vorwurf dieser neuen Studie aus Sydney ist ja, dass die rund 10.000 Au-pairs, die es höchstwahrscheinlich in Australien jährlich gibt, dass die total unterbezahlt sind, dass sie weniger kriegen als den Mindestlohn, trotz Kost und Logis. Das nimmt man natürlich dann in Rechnung, das wird berücksichtigt. Wie ist das bei Ihnen? Der Mindestlohn ist $18,81 plus minus pro Stunde.
Es ist halt so, dass es in einer Stundenspanne halt bezahlt wird. Und prinzipiell habe ich ungefähr $250 bekommen. Das ist denke ich mal, dann zu wenig für das, was ich gearbeitet habe.
Pro Woche.
Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Ah, ich wurde total unterbezahlt in Perth. Also ich habe ja an die 45 Stunden gearbeitet pro Woche und habe $250 bekommen.
Ich habe es gerade ausgerechnet, das sind $5.55.
Ja.
Mindestlohn sind knapp $19. Ja, viele sagen ja natürlich, die Leute müssen keine Miete bezahlen oder andere Lebenserhaltungskosten. Aber wenn Au-pairs, so wie wir es auch im Beitrag gehört haben, $3, $4 oder wie in ihrem Fall $5 bekommen, finde ich, ist das schon sehr, sehr wenig, wenn man bedenkt, was die Familie bezahlen müsste für Kinderbetreuung, eine Putzfrau vielleicht oder andere Aufgaben, die eben dann der Au-pair macht.
Was natürlich zur Frage führt, warum machen Sie das? Und ja, das würde mich jetzt interessieren. Also warum sind Sie nach Australien gekommen, um als Au-pair in einer Gastfamilie zu arbeiten?
Ich habe die Schule erst fertig gemacht im Juli diesen Jahres. Und für mich ist das so ein Gap Year, wie man das so schön sagt im Amerikanischen. Ich wusste schon sehr lange, dass ich nicht direkt studieren anfangen möchte, dass ich erst eine Pause brauche zwischen dem ganzen Lernen und habe mich dann entschieden, dass ich ins Ausland möchte, am besten so weit weg wie möglich. Meine Eltern waren da sehr begeistert darüber und ja, also für mich war das klar, dass ich in eine Familie möchte, in eine Gastfamilie, um einfach die Kultur dort etwas intensiver zu erleben, wie man das vielleicht als Backpacker so macht.
Bei mir war es ähnlich, also eigentlich genauso wie bei ihr, habe auch Schule fertig gemacht und ich wollte einfach das mal erleben, in einer anderen Familie zu leben und ich habe mich jetzt entschlossen, nach dieser Familie in Perth es nochmal zu versuchen als Au-pair, weil ich einfach nicht nach Hause gehen möchte und sagen möchte, dass dieses Au-pair-Ding was Schlechtes ist. Und meine Erfahrung jetzt hier in Melbourne zeigt auch, dass es eigentlich was Gutes sein kann und dass man auch schöne Erlebnisse machen kann.
Zum Beispiel?
Also ich muss sagen, ich genieße meine Zeit hier, weil die Eltern zu mir hier total nett sind. Ich fühle mich einfach wohl. Ich mag die Stadt und ich mag auch die Arbeit, die ich hier mache. Es ist was ganz anderes als in Perth. Und deshalb finde ich es gut.
Haben Sie Familienanschluss? Also werden fast wie eine Tochter behandelt?
Ich würde nicht Tochter sagen, ich würde halt sagen, dass man so die große Schwester für die Kinder oft so ist und dass man, ja, wie so, man ist ein Familienmitglied, aber so ein bisschen ein entfernteres Familienmitglied, vielleicht die Tante. Große Schwester ist eigentlich der beste Begriff dafür.
Okay. Werdet ihr mitgenommen zum Beispiel am Wochenende zu Ausflügen oder auch mal zwischendurch?
Ja, ich war am Wochenende mit meinem Kleinen und mit dem Dad zusammen Rollstuhl fahren. Es war ganz amüsant, weil er das erste Mal gemacht hat. Ich war dann die Heldin, weil ich das ganz gut konnte. Ich kann es nicht so gut. Aber ja, es ist echt dann schon ganz unterhaltsam.
Okay, wir hören eine SBS-Panelrunde live im Studio in Melbourne mit zwei Au-pairs, Melanie Ocker und Ilka Renneberg. Bleiben Sie dann. Jetzt gibt es natürlich die Visa-Frage. Was ist der Stand? Also welches Visum braucht es, um Au-pair zu sein in Australien?
Ja, Christian, gute Frage, denn wir haben es im Beitrag gehört, es gibt kein Au-pair-Visum. Das heißt, man kann keines beantragen und dann als Au-pair hierher kommen. Deshalb hat sich so als gängigste Variante das Working-Holiday-Visum bewährt. Ich glaube, das ist auch bei Ihnen beiden hier im Studio der Fall. Das machen sehr, sehr viele Deutsche. Wir haben es gehört, ca. 35% der Au-pairs sind wahrscheinlich aus Deutschland, der Studie zufolge. Das heißt, es bleibt dann nicht mehr viel anderes übrig, denn das Gesetz sagt auch ganz klar, als Tourist darf man es nicht machen. Man darf sich ja nicht bezahlen lassen, auch nicht nur mit Taschengeld zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich Fälle wie den von der jungen Deutschen im Beitrag, die dann auch auffallen als Tourist, die dann in Detention landen und die dann auch gesperrt werden und natürlich auf sehr hohen Kosten auch sitzen bleiben. Denn die Deutsche, mit der ich gesprochen habe, die hat schon Flüge bezahlt und so weiter. Ihr ganzes Gepäck war natürlich hier. Das kann dann wirklich auch sehr unschön enden. Und was die Studie halt gezeigt hat, ist, dass viele Au-pairs nicht richtig informiert sind. Ich weiß nicht, inwiefern man euch beiden zum Beispiel gesagt hat, dieses Visum braucht ihr für Australien. Habt ihr euch damit irgendwie beschäftigt oder habt ihr das wirklich einfach nur die Agentur machen lassen?
Also ich bin ja nicht mit einer Agentur hier und ich habe mich davor auf einer Website informiert darüber, was ich alles brauche, und auch die Gastfamilie mit in Perth eben, die hat mir dann auch gesagt, dass ich ein Working Holiday Visa brauche, und so habe ich meine ganzen Informationen bekommen.
Mhm. Mir wurde das ganz gut von der Agentur in die Hand gelegt, dass ich eben dieses Visum benötige. Es wurden mir dazu auch die Schritte gut erläutert, wie ich das machen kann. Man macht das Ganze online, man muss da nicht auf ein auf so ein spezielles Büro, auf dieses Amt gehen.
Aber nur so ein kleiner Einwurf, also es hält natürlich auch manche Nationen davon ab, überhaupt Au-pair zu werden, denn nicht jeder hat ein Abkommen mit Australien, zum Beispiel ein Schweizer kann es legal eigentlich fast nicht machen.
Außer er oder sie arbeitet weniger als 20 Stunden pro Woche. Ich glaube, das ist die quasi die Lücke, die man da
ausfüllen. Es ist eine enorme Grauzone, muss ich sagen. Ja. Mhm.
Ein anderer Punkt ist, wie man nach Australien kommt, also auf welchem Weg. Und die Studie hat gezeigt, mehr als die Hälfte kommt übers Internet, 40% über Webseiten wie Au Pair World, ich glaube, das ist die bekannteste, eine deutsche, oder Facebook natürlich, da sind es 19%, also zusammengerechnet 59%. Wie ist es bei Ihnen gewesen?
Ich bin mit einer Agentur hier in Australien.
Haben Sie gesagt, ja. Und?
Also meine erste Familie habe ich über Au Pair World gefunden und meine zweite über Facebook.
Würden Sie es empfehlen? Also ganz klar, Internet?
Dadurch, dass es halt keine Gesetzgebung hier in Australien gibt, ist es auf jeden Fall möglich. Also in den USA wäre das nicht möglich, weil man dort mit einer Agentur sein muss. Es ist auch so, dass man einfach einen unheimlich großen Pool hier im Internet hat. Es ist dann natürlich auch immer die Sache, dass man herausfiltert, welche Familie denn dich auch wirklich jetzt bezahlen wird und nicht nur einfach fake ist. Das ist dann ein bisschen die Gefahr bei Facebook und Co.
Ja. Und wie wichtig ist es Ihnen gewesen, dass Sie in eine Großstadt kommen? Ist das ein Thema?
Mir war es total wichtig, weil meine große Schwester war schon Au-pair und sie meinte, es ist total wichtig, dass man Anschluss findet, und deshalb wollte ich unbedingt eine Großstadt.
Ich habe jetzt auch hier schon in einer kleinen Stadt gelebt, in WA. Es ist einfach was total anderes. Ich wohne zu Hause auch in einer kleinen Stadt. Als junger Mensch ist es einfach eine Erfahrung, in der Großstadt zu wohnen. Und Australien, die meisten Leute wohnen in der Großstadt. Da wohnt kaum jemand im Outback. Also von dem her ist das eigentlich gar keine große Frage.
Und was Riley vorher aus Amerika erwähnt hat im Beitrag von Maria, das Beschnuppern als Taktik, um das Glück zu finden, um eine gute Familie zu finden. Ist das realistisch?
Beschnuppern in welchem Sinne?
Eben, also Maria, meint er damit?
Also er sagt, der beste Fall wäre, zur Familie hinzugehen, mal schauen, wie die leben, welche Dynamiken sich da ergeben, weil viele glauben halt, wenn sie skypen oder telefonieren mit der Familie, das reicht halt nicht, man muss vor Ort sein, um zu sehen, wie die wirklich ticken. Ist das realistisch? Kann man sich die Familie zu Hause mal anschauen gehen?
Ich kann definitiv sagen, dass man nach einem Skype-Gespräch immer noch ins Blaue geht. Man weiß nicht, wie die Familie wirklich ist. Sie kann total nett wirken, aber es kann dann halt doch der komplett andere Fall sein. Es zeigt sich in den ersten Tagen, wenn du da bist, und den Familienflow so ein bisschen kennenzulernen, diese Dynamik, das ist kein schlechter Ansatz.
Also ich weiß zum Beispiel auch, dass man, wenn man zum Beispiel im Rematch ist, wenn man aus einer Familie rausgeht und dann zum Beispiel ein paar Tage im Hostel lebt, dass man dann eben Familien besuchen gehen kann und dass das dann eindeutig mehr hilft bei der Entscheidung.
Und das Entlassen sozusagen da mit dem Uber-Taxi über Nacht, das gibt's wirklich, so wie im Beitrag gehört?
Ja, also ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die wurde auch sozusagen rausgeschmissen, und die haben sie einfach echt nur vor die Haustür gesetzt. Sie haben nicht mal ein Taxi für sie gerufen.
Ich kann das selber aus erster Hand erzählen. Ich habe ein sehr unschönes Gespräch mit meiner Familie geführt, was ziemlich unerwartet für mich kam. Es hieß dann, dass ich am nächsten Tag gehen soll. Ich habe am nächsten Tag meine Koffer gepackt. Ich weiß nicht, wo mein Herz war, und bin dann gegangen. Also das war ein bisschen alles sehr chaotisch, und das ist ein sehr emotionales Gefühl-Chaos, kann man sagen.
Ja, also im Beitrag hieß es, einer von drei wird am nächsten Tag entlassen, aber bei uns im Studio scheinbar einer von zwei. Wow.
Unglaublich. Also das Gespräch geht so in eine ganz andere Richtung, als ich erwartet habe. Ich habe wirklich gemeint, diese Vorwürfe in der Studie, die seien nur so ein bisschen, so das Negative herausgepickt oder so. Aber nein, es scheint wirklich ein Abbild der Realität zu sein, zumindest anekdotisch jetzt bestätigt. Wir bleiben beim Thema, kommen gleich zurück, aber zuerst wieder eine kurze Pause. Als Au-pair nach Australien, die Jobs bei Familien am anderen Ende der Welt sind begehrt, aber nach einer neuen Studie aus Sydney, UTS und Macquarie, werden die meisten jungen Erwachsenen dabei ziemlich ausgenutzt. Im Studio nach wie vor zwei Au-pairs aus Deutschland, beide aus Baden-Württemberg, kannten sich aber vorher nicht, stimmt das?
Ja.
Genau, also das sind die Ilka Renneberg, 19, und Melanie Ocker, 18-jährig. Jetzt gibt es aber doch bestimmt auch positive Erlebnisse, nicht wahr? Also Ilka, wenn Sie sich vielleicht zurückerinnern oder einfach so aus der Praxis, aus dem Alltag plaudern, ein besonders schönes Erlebnis.
Es ist halt, wenn das Kind das erste Mal sagt, I love you, es ist ein sehr berührender Moment, wenn du wirklich mit in die Familie eingeschlossen wirst und das nicht nur Mami und Daddy sind, sondern dann auch du genannt wirst. Das ist sehr emotional, wenn dir dann auch so gute Nacht gesagt wird. Und das ist auch definitiv dann das, was man sich so ein bisschen erwartet hat und warum man dann weiß, was man alles auf sich nimmt, dass man Au-pair sein möchte.
Ja, ich würde auf jeden Fall auch sagen, wenn man Liebe von den Kindern zurückbekommt und wenn sie einfach einem zeigen, wie gern sie einen haben. Und auch, was ich total schön finde, ist, dass man reisen kann währenddessen.
Ja, das würde mich interessieren. Inwiefern habt ihr auch wirklich die Möglichkeit, Australien kennenzulernen? Habt ihr das Gefühl, dass ihr da genug mitbekommt in diesem Jahr oder halben Jahr, wo ihr hier seid?
Mein Jahr ist jetzt noch nicht vorüber. Ich plane am Ende meiner Zeit 2 Reisemonate. Das ist aber noch alles nicht ganz fest geplant. Ansonsten Wochenendtrips sind auch unheimlich toll mit anderen Au-pair-Mädels. Oder in meiner Zwischenzeit zwischen den Familien habe ich jetzt auch in WA Rottnest Island machen können in Perth. Und ja, man kommt schon gut rum.
Und meinen Sie, dass man allgemein in gut betuchten Familien arbeitet, weil das vielleicht die Bevölkerungsschicht ist, die sich Au-pairs leisten wollen und können?
Ja, ich habe da eine Zahl dazu, bevor ich da kurz natürlich Sie zu Wort kommen lasse. Also ein Drittel der Au-pairs ist schon in den besten 10% der Suburbs hier in Australien tätig sozusagen.
Ja, ich würde schon sagen, dass viele sehr wohlhabende Familien sich Au-pairs leisten und dass man auch einfach in eine wohlhabende Familie integriert werden kann.
Ich würde, denke ich, auch zustimmen, dass eher wohlhabende Familien sich Au-pairs leisten können, weil es ist eben doch auch zusätzliches Geld.
Dann haben Sie es also auch so mit Privathubschrauber und so?
Ferienhaus.
Aber vielleicht mit Eltern, die so ein bisschen Workaholics sind?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja auch oft der Grund, warum sich ein Au-pair zu Hilfe genommen wird, weil oft eben die normale Childcare nicht ausreicht durch Stunden, durch Special Meetings, durch Flüge, die gemacht werden müssen, ist eben eine flexible Life-In-Position dann doch oft die passendere Position.
Und kann es denn auch vorkommen, dass, ich weiß nicht, ein Au-pair dann als die wahre Mutter vom Kind schon fast angesehen wird und die Mutter so ein bisschen weggestoßen wird?
Ich habe eine Freundin, die wird von ihrem Kind, von ihrem zweijährigen Kind als Mutter bezeichnet. Also ja, das kann passieren.
Das ist ja dann eine interessante Dynamik.
Ich denke, das ist auch eine Herausforderung, den sich die Eltern stellen müssen, dass das Au-pair vielleicht auch mal an die erste Stelle genannt wird und dass die Eltern dann auch realisieren, dass sie wenig Zeit mit ihrem Kind verbringen.
Vielleicht ein Grund dann für eine Lohnerhöhung.
Oder ein Rauswurf.
Erstaunlich, also wirklich, ich bin da wirklich sehr erstaunt, was da heute alles so zutage tritt.
Englisch, wie wichtig ist das, dass Sie Englisch lernen?
Mir war es wichtig, auf jeden Fall. Und mein Englisch hat sich auch total verbessert. Also ich würde sagen, mein Englisch ist jetzt fließend. Am Anfang war es mittelmäßig.
Ja, ich kann das selber nur bestätigen. Ich bin auch hier in einem englischsprachigen Land, um mein Englisch zu verbessern, was halt auch einfach immer wichtiger wird jetzt in der heutzutageigen Welt, in vielen Berufen oder auch Studiengängen. Es hat sich bei mir auch gewaltig verbessert. Am Anfang war es oft so, dass man den Kindern noch was an die Hand geben wollte, was sagen wollte, aber es eben noch nicht so konnte in dem Weg, wie man es gerne auf Deutsch gesagt hätte.
Mhm. Und also so in eine deutschsprachige Familie zu gehen, das ist überhaupt kein Thema?
Ich habe Freunde, die das gemacht haben, die sind in eine halb deutsche Familie gegangen, wo die Eltern dann auch erwarten, dass man Deutsch spricht. Ich kann sagen, für mich ist das nichts, weil ich auch hier bin, um mein Englisch zu verbessern. Und wenn ich mit den Kindern Deutsch rede, sehe ich da nicht so den Vorteil darin.
Also die Gasteltern sehen es natürlich schon als Vorteil. Die wollen das ja oft dann explizit, weil eben das Kind dann eine Möglichkeit hat, täglich Deutsch zu lernen.
Ja, aber ich selbst als Au-pair würde niemals in eine deutsche Gastfamilie gehen, weil ich hier bin auch, um einfach mein Englisch zu verbessern.
Ich denke, das hängt einfach von der Person ab, weil es gibt auch einige, die sich das so ein bisschen einfacher machen können.
Okay. Sprechen wir über die Regulierung, weil die Studie fordert ja eine bessere Regulierung, also weil im Moment gibt es halt keine.
Ja, es gibt wirklich keine Standards, das kann man so sagen, und das haben wir jetzt auch mit Beispielen ja ganz deutlich belegt. Und das ist ja die Grundaussage von dieser Studie, und es war eine wirklich große, und es bleibt zu hoffen, dass sich da vielleicht ein bisschen was tut in Zukunft. Aber die Autoren, die fordern halt ganz klar, dass da diverse Standards und Minimumstandards einfach eingeführt werden von Regierungsseite, um einfach diese Ausbeutung, die ja auch passiert in verschiedenem Ausmaß, wirklich ein bisschen zu stoppen.
Zum Beispiel, also vielleicht beginnen mit einem, ich weiß nicht, Arbeitsvertrag?
Also eine Art Arbeitsvertrag gibt es eigentlich normalerweise schon immer. Also ich hatte so...
Aber irgendwo in einer E-Mail begraben vor 3 Monaten oder so?
Als ich in meiner Au-pair-Familie in Perth hatte ich ein Au-pair-Manual. Da war alles sehr detailliert dargestellt, aber nicht die Stunden genannt. Also es war so dargestellt, ja, wann ich anfange zu arbeiten. Und da war ein richtiger Tagesablauf dargestellt, wie mein Tag mit der Kleinen eben aussieht. Und hier auch in Melbourne habe ich sowas wie einen Vertrag, wo eben drin steht, was erwartet wird und wie viel ich bezahlt bekomme und alles das.
Okay. Ja, wenn die Regierung einfach ein bisschen regulieren könnte, wie Stunden und das Geld zusammengerechnet werden könnten, denke ich, wäre das sehr hilfreich, weil doch viele Familien auch Profit daraus ziehen, wie man hört, für 130 Euro sich eine Angestellte zu holen.
Was wäre für Sie fair? Also nicht die $5.55 pro Stunde, sondern?
Ich kann nicht einschätzen, wie viel für die Unterkunft und für die Verpflegung darauf geht. Das hängt ja von Familie zu Familie ab, aber ein Stundenlohn von 10 bis 15 Dollar wäre dann vielleicht schon angebracht.
Ja, ich finde $10 sehr angebracht. $10 pro Stunde.
Ich denke auch, ja.
Und Sonstiges, was würden Sie sich sonst noch wünschen, was besser werden müsste? Ein Kündigungsschutz statt ein Taxi, sondern vielleicht eine Woche zumindest, damit man sich eine neue Unterkunft, eine neue Familie suchen kann?
Einfach mehr Transparenz über die Familien, weil Au-pairs müssen auch viel vorlegen, Working with Children Checks, Police Checks, im Gegenzug von der Familie, da läuft man etwas ins Blaue rein, also wenn die auch ein bisschen transparenter sich zeigen könnten, wäre das bestimmt sehr hilfreich.
Klar, und es sollte vereinheitlicht werden, denn die Studie zeigt auch, in vielen Bundesstaaten sind die Regulierungen anders im Vergleich zu anderen. New South Wales verlangt was anderes als Victoria. Da kann man, glaube ich, von keinem Au-pair verlangen, dass er sich da überall wirklich durchblicken kann.
Und können Sie vielleicht einschätzen, warum eigentlich die Eltern Au-pairs wollen? Oder da müssten wir vielleicht eine Sondersendung oder eine zweite Sendung machen. Aber ganz kurz, was kommt da oder was ist da der große Vorteil? Können Sie das einschätzen?
Also wenn die Eltern viel arbeiten, dann ist es einfach auch eine allgemeine Hilfe. Zum Beispiel, es sind einfach nur die kleinen Dinge, wie zum Beispiel die Spülmaschine ausräumen oder einfach nur eine Waschmaschine anmachen und mit Wäsche aufhängen. Das sind einfach nur die kleinen Dinge, die einfach Leuten, die wirklich viel arbeiten, helfen.
Ja, so die helfende Hand ist auch das, was meine Familie so ein bisschen von mir erwartet, was jetzt so als Begriff bei mir gilt. Und ich denke, dann läuft die Sache auch ganz gut.
Okay, wunderbar. Für viel mehr reicht es leider nicht. Vielen Dank für diesen Besuch hier bei uns bei SBS, eine Panelrunde zum Thema Au-pairs, Tourist, Nanny oder billige Haushaltshilfe. Ich hoffe, wir konnten die Frage beantworten. und wie gesagt, bedanke mich ganz herzlich. Das waren also Melanie Ocker vom Bodensee, 18 Jahre alt, und Ilka Renneberg, ebenfalls aus Baden-Württemberg, ein Jahr älter. Und natürlich unsere Maria Schaller von SBS Radio. Ich bin Christian Fröhlicher. Und ja, wir hören uns wieder morgen um dieselbe Zeit. Bis dann, was immer Sie machen, machen Sie es gut.
Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch? Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen. Jede Woche neu.